Vorlesung 17 starten wir mit einer sehr prominenten Anwendung. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten zu Beginn mal über den Fundamentalsatz der Algebra gesprochen. Und eine Konsequenz unserer Überlegungen, genauer eine Anwendung des Satzes vom Maximum für reelle Funktionen auf konstanten Mengen. Diese Anwendung lautet, formuliert auf Seite 316, Fundamentalsatz der Algebra, Satz Nummer 9.10. Was haben wir? Wir haben eine natürliche Zahl n. Wir haben Koeffizienten an bis a0, komplexe Zahlen. Der Leitkoeffizient an ist ungleich 0. Und mit diesen Daten bilden wir das Polynom p von z, Summe k gleich 0 bis n, ak z hoch k. Und die Aussage ist, wenn der Leitkoeffizient nicht verschwindet, dann hat dieses Polynom zumindest eine Nullstelle Z0 in C. Wenn man eine Nullstelle gefunden hat, dann kann man Z minus Z0 abspalten und das Polynom in Linearfaktoren zerlegen. Die wichtige Bemerkung, in R gilt diese Aussage natürlich nicht. x² plus 1 hat keine Nullstelle in R. Aber natürlich in den komplexen Zahlen. Das heißt, der Fundamentalsatz der Algebra formuliert nochmal deutlich den Unterschied zwischen den Zahlen C. Was hat das Ganze mit der Analysisvorlesung zu tun oder unseren Überlegungen zu stetigen Funktionen? Der Beweis wird nicht in allen Details ausgeführt. Die Details sind zum Teil ziemlich langwierig. Aber die Idee, die kann man sehr gut verstehen und dann bei Bedarf die ganzen Details ausführen. Wenn man eine Nullstelle sucht von diesem Polynom P, ja, wer ist ein guter Kandidat? Auf Seite 316 unten steht's. Das sind die Nullstellen der Funktion f definiert als Betrag von P. Die Funktion f ist eine Funktion auch auf ganz C definiert natürlich, aber jetzt reellwertig und da Polynome stetig sind, ist f eine stetige Funktion. Was anschaulich klar sein sollte, das Polynom p hat Grad n ungleich 0. Der Leitkoeffizient ist von 0 verschieden. Das heißt, die Funktion f wird beliebig groß, wenn man Argumente einsetzt, die dem Betrag nach explodieren. Das bedeutet, das Infimum von f, berechnet über die ganze Zahlenebene, muss gleich sein dem Infimum von f, berechnet über die genügend große Kreisscheibe. Eben weil die Funktion f bei z-Betrag gegen unendlich auch gegen unendlich läuft. Auf der Seite 317 steht dieses Argument noch mal ein bisschen ausführlicher. Da wird festgestellt, eben aufgrund der Wahl der Daten, die Funktion f wächst von der Größenordnung r hoch n außerhalb von dem Kreisring z-Betrag kleiner gleich r. Nach Satz 9.9, Satz vom Maximum, finden wir eine Zahl z0 in der Kreisscheibe. Also z0-Betrag kleiner gleich r und eben fz0 gleich dem Infimum von f berechnet über z-Betrag kleiner gleich r. Mit anderen Worten, fz0 ist gleich dem Infimum von f über c. Und die naheliegende Vermutung ist, wenn unser Fundamentalsatz stimmt, dann muss fz0 eben gleich 0 sein. Verschwinden von fz0 bedeutet p von z0 gleich 0. Und diesen zweiten Schritt, den möchte ich Ihnen und mir ersparen. Das ist eine längere Diskussion, die man am besten indirekt führt, auch wieder über das Wachstum verbunden mit dem Wachstum der Funktion f. Da passiert aber nichts Wesentliches. Es wird benutzt das Rechnen mit Ungleichungen, aber kein völlig neues Argument. Gut, das ist ein erster kleiner Eindruck, wie Anwendungen unserer Begriffe aussehen können. Man hat einen Satz bewiesen, den man eigentlich gar nicht in die Kategorie der beweisbaren Sätze mit Methoden der Analysis einordnen würde. Er ergibt sich relativ zwanglos. Und Als nächstes beschäftigen wir uns mit einem Konzept, das verwandt ist mit dem Begriff der Stetigkeit. Und was ins Spiel kommt, neuer Begriff, Begriff der Fortsetzbarkeit oder stetigen Fortsetzbarkeit. Eins nach dem anderen, um den Begriff Grenzwert von Funktionen zu erklären, beginnen wir auf der Seite 318 mit einem Beispiel. Die Funktion f ist definiert auf r. Die Zahl 1 wird rausgenommen. Sie hat Werte in R und f von x soll sein x² minus 1 geteilt durch x minus 1. Ja, da sieht man zunächst, man musste x gleich 1 vorsichtshalber ausschließen. Und als erster markierter Punkt wird festgestellt, die Frage nach der Stetigkeit von f an der Stelle 1. Die Frage macht gar keinen Sinn, weil eben die 1 zunächst mal gar nicht zum Definitionsbereich unserer Funktion gehört. Also, Stetigkeit ist keine sinnvolle Fragestellung. Wenn man sich die Sache aber näher anguckt, dann kann Folgendes festgestellt werden. Im unteren Drittel der Seite 318 betrachtet man eine Folge xn, die natürlich alle Glieder sollen ungleich 1 sein, aber die Folge konvergiere gegen 1. Dann gucken wir mal, was fxn ist. Ja, die Definition von f. Man kann oben x² minus 1 schreiben als x minus 1 mal x plus 1. Mit anderen Worten, fxn ist xn plus 1. Und nach Wahl der Folge bekommt man einen Grenzwert, der sich zu 2 ergibt. Was hat das Ganze für eine Konsequenz? Man definiert eine neue Funktion, man setzt f-Schlange, man muss einen anderen Buchstaben benutzen, von r nach r und f-Schlange soll sein eben f von x für die Werte, die man vorher hatte, also für x ungleich 1. Das ist ein Schreibfehler, das sollte natürlich x ungleich 1 heißen in der zweiten Zeile von Seite 319. Und an der Stelle x gleich 1 würde man f-Schlange den Wert 2 zuordnen. Wenn man das so macht, dann ist die Funktion f-Schlange stetig und eine Fortsetzung von f. Mit anderen Worten, man nennt f-Schlange eine stetige Fortsetzung der Funktion f, hier in dem speziellen Fall auf den ganzen Zahlbereich R. In der Mitte von Seite 319 finden Sie die allgemeine Formulierung des Fortsetzungsproblems. Und mit Fortsetzung meinen wir hier immer stetige Fortsetzung. Natürlich hätte man, wenn man irgendeine Fortsetzung von f sucht, der Funktion an der Stelle 1 im Beispiel den Wert 0 geben können oder den Wert 10. Aber das ist nicht Sinn der Überlegung. Wir wollen unsere Funktion ja stetig und später vielleicht differenzierbar oder sogar noch besser fortsetzen. Deswegen das Fortsetzungsproblem in der allgemeinen Formulierung. Gegeben ist eine Teilmenge d der komplexen Zahlen. Wir haben eine Funktion von d nach c und von der wissen wir schon, dass sie stetig ist. Außerdem ein Punkt a, der nicht zur Menge d gehören soll. Die Frage jetzt formuliert hinter dem Implikationsfall: Gibt es eine stetige Funktion f-Schlange mit neuem Definitionsbereich, der sich ergibt, wenn man zu d den Punkt a hinzunimmt und der Eigenschaft, dass f-Schlange mit f auf dem d übereinstimmt? Ja, jetzt kann man überlegen, wann macht so eine Fragestellung überhaupt Sinn? Das ist Bemerkung 1 auf der Seite 319 unten. Die Frage erscheint wirklich nur dann sinnvoll zu sein, wenn man in der Menge a, in der Menge d eine Folge xn findet, die gegen den Punkt a konvergiert. Weil ansonsten kann man f-Schlange a irgendwie beliebig setzen und wenn es eine solche Folge xn nicht gibt, dann ist die Fortsetzung in jedem Fall eine stetige Funktion. Die zweite Bemerkung: Im Fall einer positiven Antwort auf unsere Fragestellung muss gelten, wenn die Fortsetzung stetig sein soll, bedeutet das, Limes fxn existiert für jede Folge von Punkten xn aus d, die gegen a konvergiert, und hängt natürlich nicht von der speziellen Wahl der Folge ab, mit der man den Punkt a approximiert. Ja, das klappt nicht immer. In der Mitte von Seite 320, rot aufgeschrieben, schauen Sie sich die Funktion f an, definiert auf r ohne 0, mit Werten in r. Und f von x ist minus 1 für negative Zahlen x, f von x gleich 1 für positive x. Sie möchten gerne diese Funktion stetig in 0 fortsetzen. Das funktioniert eben nicht, weil wenn Sie von oben gegen die 0 laufen, also mit der positiven Folge, dann ist der Grenzwert 1. Wenn Sie f ausrechnen, kommen Sie von unten mit einer Folge negativer Zahlen, approximieren Sie die 0, bekommen Sie als Grenzwert der Bildfolge minus 1. Hier ist also der Grenzwert sehr stark davon abhängig, aus welcher Richtung man sich der 0 annähert. Und im Komplexen kann man sich vorstellen, da hat man ja nicht nur zwei Richtungen, wie man sich einem Punkt annähern kann. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Gut, fassen wir die beiden Schwierigkeiten in zwei Definitionen. Auf Seite 320 unten wird der Begriff des Häufungspunktes geprägt. Das bedeutet, wir wollen nur solche Punkte klein a zulassen, die man wirklich durch Folgen erreichen kann aus dem Definitionsbereich. Hier etwas allgemeiner formuliert. Wir betrachten eine Teilmenge von C, groß A genannt, und einen Punkt A-Element C. Den nennen wir Häufungspunkt von A, wenn eine und damit jede andere der folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt ist. Auf der Seite 321. Die erste Forderung, es gibt eine Folge xn aus der Menge A. Alle Folgenglieder sind ungleich a und xn konvergiert gegen a. Bedingung 2, äquivalent zur ersten. In jeder Umgebung u von a liegen unendlich viele Elemente von a. Bedingung 3, für jede Umgebung u von a gilt, u geschnitten der Menge groß a, klein a entfernt, ist nicht leer. Diese drei Bedingungen sind äquivalent. Übungsaufgabe für zwischendurch. Beweis angedeutet und am besten ist, das in der Reihenfolge zu beweisen. Bedingung 1 impliziert 2, 2 impliziert 3 und aus 3 bekommt man 1. 3 impliziert 1 bedeutet, Sie müssen sich eine Folge basteln. Xn besteht aus Punkten von a verschieden, die gegen x, gegen den Punkt a konvergiert. Eine ganz wichtige Bemerkung. Beim Fortsetzungsproblem ist es so, der Punkt, den man da betrachtet, der gehört natürlich nicht zum Definitionsbereich, sonst bräuchte man ja nicht fortzusetzen. Bei der Definition des Häufungspunktes ist es zunächst mal anders. Bemerkung 1 auf Seite 321, die sagt, der Punkt klein a, der kann, muss aber nicht zur Menge groß a gehören. Das ist an der Stelle noch völlig offen. Egal. Beispiel werden gegeben in Bemerkung 2. Wir schauen uns vier verschiedene Mengen groß a an, nämlich die Intervalle vom Typ AB von offen bis kompakt. Und die Feststellung, das kompakte Intervall AB sind genau alle Häufungspunkte von jeder der vier Mengen groß a oben drüber. Zum Beispiel beim Wenn man startet vom offenen Intervall, runde Klammer AB, die Grenzen A und B kann man natürlich durch Folgen aus dem Intervall approximieren. Mit Folgen von Punkten, die verschieden sind, von klein a respektive klein b. Das heißt, A und auch B ist ein Häufungspunkt vom offenen Intervall AB. Die Punkte zwischendrin, für die ist es sowieso klar. Das heißt, egal wie Sie Ihr Intervall wählen, Sie bekommen als Menge der Häufungspunkte immer das kompakte Intervall AB. Ja, Beispiel 3 zeigt, wie Häufungspunkte nicht aussehen. Die Menge A auf der Seite 322 oben ist das kompakte Intervall von 0 bis 1, schraffiert eingezeichnet. Der Punkt A, die Zahl 2. Ja, und die Zahl 2 ist natürlich kein Häufungspunkt von diesem Intervall, weil sie keine Folge finden im Intervall 0, 1, die gegen 2 konvergiert. Nummer 4 ist ähnlich. Wenn Sie eine endliche Menge betrachten, die nur aus 10 Punkten besteht, endliche Mengen haben keine Häufungspunkte, genauso wenig die natürlichen Zahlen oder die ganzen Zahlen. Die Nummer 5 ist interessante. Das haben wir uns schon überlegt. Wir haben uns früher ja überlegt, man kann jede reelle Zahl, durch eine Folge von rationalen Zahlen approximieren. Und in der Nummer 5 wird festgestellt, die reellen Zahlen ergeben sich gerade als Menge aller Häufungspunkte von Q. Nummer 6 betont nochmal das Interesse für das Fortsetzungsproblem nur in dem Fall, wenn A wirklich ein Häufungspunkt ist, des Definitionsbereichs der Funktion. Und dieser Häufungspunkt sollte natürlich nicht zum Definitionsbereich gehören, weil sonst braucht man nicht fortsetzen. An die Definition des Häufungspunktes schließt sich die Definition des Grenzwertes von Funktionen an. Definition 9.4 auf der Seite 322 unten. Gegeben irgendeine Funktion von d nach c, d wie üblich Teilmenge von c, und etwas unüblich, unser f muss hier gar nicht sein, also nicht stetig, es wird nichts vorausgesetzt. Der Punkt klein a ist ein Häufungspunkt von unserem Definitionsbereich d. Dann sagen wir, die komplexe Zahl b heißt Grenzwert von f bei x gegen a. Die Schreibweise in dem Kasten angedeutet, b Limes x gegen a f von x. Falls eben Folgendes gilt, b ist Limes n gegen unendlich, fxn für jede Folge xn in d mit xn gegen a, aber xn ungleich a. Also nochmal, gegebene Menge d, ein Häufungspunkt dieser Menge, genannt klein a, und eine Funktion f von d nach c, die nicht unbedingt auf d stetig sein muss, die aber ein gewisses Verhalten zeigt auf Folgen xn, die sich dem Punkt a annähern, wobei alle xn ungleich a sind. Wenn dann f von xn den Limes b hat, für jede Folge xn dieser Art, dann nennt man b den Grenzwert von f bei x gegen a. Illustrieren wir das durch einige Beispiele, beginnend auf der Seite 323 Mitte. In jedem der Beispiele ist d das Intervall von minus 1 bis 1, aus dem die 0 entfernt wird. Für den Punkt a wählen wir die 0. Beispiel 1, ja, Limiten, die nicht existieren. 1 durch x, x durch Betrag x, Sinus 1 durch x haben keinen Limes bei x gegen 0. Die Folgen, die Sie da betrachten, um zu zeigen, dass kein Limes existiert, stehen drunter. Im ersten Beispiel nimmt man xn gleich 1 durch n. Im zweiten Beispiel möglicherweise minus 1 hoch n mal 1 durch n. Und im dritten Beispiel, also Sinus 1 durch x, kann man wählen xn als 1 durch n halbe mal pi. N jeweils eine natürliche Zahl. Zweites Beispiel, eine positive Antwort. Man betrachtet einen Exponenten Alpha größer 0. Dann ist Limes x gegen 0, Betrag x hoch Alpha gleich 0. Selber nachrechnen, beziehungsweise Zitat alter Verhaltensweisen von x Betrag hoch Alpha. Nummer 3. Sinus 1 durch x hat sich schlecht verhalten. Im Beispiel 3 auf Seite 324 gucken wir uns an x mal Sinus 1 durch x. Und wählen irgendeine Folge xn gegen 0. Was macht die Funktion? Der Betrag von xn mal Sinus 1 durch xn, die Folge natürlich ungleich 0, sonst kann ich 1 durch xn nicht bilden. Sinusfunktion betragsmäßig kleiner gleich 1, sodass sich die Abschätzung aus der zweiten Zeile von Seite 324 ergibt. Das Ganze wird kontrolliert durch den Betrag von xn und der geht gegen 0 nach Wahl der Folge xn. Nummer 4. Das geht ein bisschen in Richtung der Ableitung der Exponentialfunktion, nämlich Ableitung an der Stelle 0. Wir gucken uns an, den Limes x gegen 0, 1 durch x mal e hoch x minus 1 und behaupten, der Limes ist 1 bei x gegen 0. Und das überlasse ich Ihrem Geschick. Wir schauen uns die Ungleichungen an, die wir in Satz 8.4 bewiesen haben, die Ungleichungen 2 und 3. Und wenn Sie die zusammenbauen, dann bekommen Sie genau eine Abschätzung für den zu diskutierenden Ausdruck e hoch x minus 1 dividiert durch x und können daran, das ist formuliert als Ungleichung Stern auf der Seite 324, das Verhalten bei x gegen 0 ablesen. Ja, den Begriff des Grenzwertes kann man natürlich mit den bekannten Dingen in verschiedenen Weisen formulieren. Auf der Seite 324 Stern, ich habe es genannt, drei Standardbeschreibungen für Grenzwerte. Da benutzen wir einfach unsere alten Formulierungen, wann Grenzwerte existieren, um die Grenzwertbeschreibung für Funktionen etwas anders jeweils aufzuschreiben oder angepasst aufzuschreiben. Das habe ich nicht in Form separater Sätze aufgeschrieben, sondern Satz 9.11 bis 9.13 einfach hintereinander weg. Die Situation, ein Punkt A aus C ist gegeben. Der soll ein Häufungspunkt sein der Menge D. D ist Teilmenge von C. Und f von D nach C ist eine Funktion. Nicht unbedingt stetig. Wir reden über Grenzwerte, da brauchen wir keine Stetigkeit. Die Aussage lautet so, man kann sicher sein, dass der Limes z gegen a f von z, genannt b, existiert, wenn eine und damit alle der folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt sind. Nämlich, wir beginnen mit dem Teil a. Wenn der Punkt A zur Menge D gehört, dann kann man f im Punkt A gegebenenfalls stetig abändern. Falls A nicht zum Bereich D gehört, dann lässt sich f in A stetig fortsetzen. Und die Forderung Stern, stetig abändern, ist natürlich unnötig, wenn f bereits in A stetig ist, falls der Punkt zur Menge D gehört. Also das ist die Formulierung, die sich ergibt, wenn man sozusagen ja, den Begriff der Fortsetzbarkeit ins Spiel bringt. Beziehungsweise B, wenn man den Begriff der stetigen Fortsetzbarkeit im Sinne Epsilon-Delta-Beschreibung und in Teil C mithilfe des Cauchy-Kriteriums formuliert. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. In Teil B von Seite 223, da steht die Epsilon-Delta-Beschreibung. Die lautet nicht ungewöhnlich, erinnert völlig an die Stetigkeitsdefinition. Zu jedem Epsilon größer 0 finden Sie in Delta größer 0, sodass der Betrag f von z minus b kleiner ist als Epsilon für alle z aus d. Z ungleich a, das ist wichtig, im Unterschied zur Stetigkeitsdefinition. Und z minus a Betrag kleiner als Delta. Nummer C auf Seite 325, die Cauchy-Bedingung. Die sagt, zu jedem Epsilon größer 0 finden Sie in Delta größer 0 mit der Eigenschaft, der Abstand zweier beliebiger Bildwerte, f von z und f von w, ist kleiner als Epsilon für alle z und w, beide aus D ohne a. Mit der Eigenschaft z minus a und w minus a sind betragsmäßig kleiner als Delta. Gucken wir uns mal einen Beispielbeweis an. Beispielsweise, warum impliziert die Bedingung C die Existenz im Sinne der Definition von Limes z gegen a f von z? Wie geht man vor? Wir nehmen im Sinne der Definition, um die Existenz des Grenzwertes zu verifizieren, eine Folge Zn in der Menge D ohne A. Zn konvergiere gegen A. Dann geben wir ein Epsilon größer 0 vor, berechnen das Delta gemäß unserer Bedingung C, unserer Voraussetzung C, und wissen für alle Punkte Zn und Zm, die der entsprechenden Bedingung genügen, formuliert auf Seite 325, vorletzte Zeile, dass richtig ist, wenn die beiden Indizes n und m größer gleich dem Startindex n sind, dass dann nach Voraussetzung fzn minus fzm dem Betrag nach kleiner ist als epsilon, natürlich entsprechend wieder für alle Indizes klein n und klein m größer gleich dem großen n-Delta, wobei das große n-Delta, wie auf der vorigen Seite bemerkt, passend zu berechnen ist. Gut, das heißt, wenn man sich das vergegenwärtigt, die Folge fzn ist eine Cauchy-Folge. Wir haben die Vollständigkeit von C als R kreuz R. Bedeutet also, der Limes B genannt von fzn, der existiert. Dann benutzt man die Voraussetzung C erneut, um die Unabhängigkeit des Grenzwertes B von der speziellen Folge zu zeigen. Wenn Sie sich erinnern, das hatten wir auch schon mal im Kontext der Definition von Cauchy-Folgen uns überlegt. Wir haben gezeigt, Cauchy-Folgen konvergieren und wenn man sozusagen die Eindeutigkeit des Grenzwertes beweisen will, hat man eine ähnliche Argumentation, wie man sie auch hier ins Spiel bringen muss. Also Bedingung C garantiert zum einen die Existenz des Grenzwertes B und dass der Grenzwert unabhängig ist von der speziellen Folge, muss man erneut mit der Cauchy-Bedingung nachrechnen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir nehmen die Funktion f von r nach r, f von x sei 0 für x ungleich 0 und 1 für x gleich 0. Das heißt, die Funktion schläft die meiste Zeit, springt aber zur Zeit 0 auf den Wert 1. Wenn man sich das anschaut und sich vergegenwärtigt, ein bisschen plakativ formuliert, die Funktion f ist an der Stelle 0 einfach falsch definiert worden, weil der Limes z gegen 0, ich benutze hier einfach weiter die komplexe Schreibweise mit dem z, der Limes z gegen 0 von f von z ist ersichtlich 0. Und das würde einer stetigen Abänderung von f in 0 entsprechen. Die Funktion f selbst ist, wie gesagt, nicht stetig. Sie hat aber einen Grenzwert bei z gegen 0 und dieser Grenzwert ist 0. Und wenn man die Funktion so abändert, den Wert 0 in 0 wählt, dann hat man eine stetige Funktion erzeugt. Gut, gehen wir weiter zum Problem der stetigen Fortsetzbarkeit, das wir schon angesprochen hatten. Stetige Fortsetzbarkeit einer Funktion f von d, gegebener Definitionsbereich, in die komplexen Zahlen. Und diese Funktion soll stetig sein. Die Frage, wohin will man überhaupt fortsetzen? Wenn man nicht unbedingt einen Häufungspunkt vorgegeben hat, dann möchte man f möglichst auf die Menge aller Häufungspunkte von d fortsetzen. Genau das wird in Definition 9.5 zunächst mal geklärt. Auf der Seite 327 in dieser Definition, Teil A, wird ein neuer Begriff geprägt. Wir haben eine Menge d der komplexen Zahlen und gucken die Menge d quer an. Was ist d quer? D mit einem Strich drüber. Das ist per Definition die Menge d. Und dazu kommen jetzt alle Häufungspunkte der Menge d. Man nennt das auch den Abschluss von d oder die abgeschlossene Hülle. Man nennt die Menge abgeschlossen, Teil b der Definition, wenn eben nichts passiert, wenn die Bildung von d quer eben wieder gerade d ergibt. Beispiele, da sehen Sie, was passiert. Beispiel auf der Seite 327 unten, das offene Intervall. AB, die Grenzen ausgeschlossen, Strich drüber, Abschluss bilden, ergibt das kompakte Intervall für alle Werte A und B aus R. Nummer 2, wenn Sie den Abschluss von Q bilden, bekommen Sie R. Da steht nochmal, dass man jede reelle Zahl rational approximieren kann, dass also jede reelle Zahl sich als Häufungspunkt einer Folge von rationalen Zahlen ergibt. Nummer 3, da steht unter dem Querstrich in der vorletzten Zeile die offene Kreisscheibe, also Menge aller komplexen Zahlen, mit der Eigenschaft z-a-Betrag kleiner als r, a der Mittelpunkt, r ein positiver Radius. Wenn man das abschließt, ja, dann bekommt man die Menge aller komplexen Zahlen, z-a-Betrag kleiner gleich r. Also der Abschluss der offenen Kreisscheibe ist die abgeschlossene Kreisscheibe. Und die abgeschlossene Kreisscheibe ist eben die, wo man die Kreislinie mit noch gezogen hat. Also die Frage, die sich stellt, f von d nach c stetig, kann ich f stetig auf d quer fortsetzen. Und das geht aber nicht immer. Da gibt es die üblichen Schwierigkeiten. Seite 328 oben. Wir nehmen die Funktion f von 0,1, 0,1 offen, nach r, f von x gleich 1 durch x mal 1 durch 1 minus x. Die Funktion ist stetig in jedem inneren Punkt, also in jedem Punkt von d. D ist das offene Intervall 0,1, aber offensichtlich nicht stetig fortsetzbar in die Randpunkte und somit nicht stetig fortsetzbar auf d quer. Auf Seite 328 ist die Frage rot unterstrichen, welche Infos braucht man, um stetig fortsetzen zu können. Zusatzinformationen. Und da wird ein etwas stärkerer Stetigkeitsbegriff eingeführt. Definition 9.6. Man nennt die Funktion f von d nach c auf d der gegebenen Menge, dem Definitionsbereich, gleichmäßig stetig, wenn sozusagen das Delta nicht von Epsilon abhängt. Das bedeutet genau, Sie wählen irgendein beliebiges Delta, Epsilon größer 0 und finden dazu ein Delta größer 0 mit der Eigenschaft Betrag f von z minus f von w kleiner Epsilon für alle z und w aus der Menge d, wenn z und w kleiner sind als Epsilon, als Delta dem Betrage nach. Die Formulierung, die ich gerade getroffen habe, unabhängig von Delta, war natürlich nicht korrekt. Gemeint war unabhängig vom Fußpunkt. Wir hatten sonst Stetigkeit an einer Stelle A. Das Delta war abhängig unter Umständen von der Stelle A, natürlich von Epsilon. Und wenn das Delta eben nicht vom Fußpunkt abhängt, dann nennt man das gleichmäßig stetig. Die Bemerkung Nummer 2 ist das nochmal formuliert. Delta hängt nicht vom Punkt ab, natürlich hängt Delta von Epsilon ab. Bemerkung 1, gleichmäßige Stetigkeit ist stärker in der Regel als stetig. Das heißt, wir haben Stetigkeit im üblichen Sinne. Nummer 3, ja, greift das Beispiel auf, was ganz oben auf der Seite 328 steht. In der ähnlichen Form die Funktion f auf dem offenen Intervall 0,1 definiert mit Werten in r, f von x gleich 1 durch x, die ist nicht gleichmäßig stetig auf dem Intervall 0,1. Die Begründung auf Seite 329 oben, warum ist die Funktion nicht gleichmäßig stetig? Man wählt x gleich 1 durch n, y gleich 2 durch n. N größer gleich 2 und schaut sich an f von x minus f von y dem Betrage nach und sieht, das ist n halbe und das geht gegen unendlich. Andererseits, der Abstand von x zu y ist von der Größenordnung 1 durch n und der geht gegen 0 bei n gegen unendlich und deshalb kann die Bedingung der gleichmäßigen Stetigkeit nicht erfüllt sein. Bemerkung 4. Die Funktion f von d nach c sei Lipschitz, dann ist f gleichmäßig stetig. Die Begründung steht in Klammern drunter. Sie berechnen Delta in der Bedingung, das zu berechnende Delta als Epsilon durch L, L die Lipschitz-Konstante. Das heißt, wir hatten mit unserem Begriff der Lipschitz-Stetigkeit sogar gleichmäßig stetige Funktionen eingeführt. Lipschitz-Stetigkeit ist wiederum noch stärker, da nicht jede gleichmäßig stetige Funktion Lipschitz sein muss. So, und wenn wir diese Begriffe haben, den Abschluss der Menge D und die gleichmäßige Stetigkeit, dann können wir den Satz formulieren, der uns sozusagen vorgeschwebt hat. Wenn die Funktion f von D nach C gleichmäßig stetig ist, D Teilmenge von C wie immer, dann kann man f in eindeutiger Weise stetig auf den Abschluss D quer fortsetzen. Diese Fortsetzung ist sogar gleichmäßig stetig, also nicht nur stetig. Das steht in Satz 914 auf Seite 329 unten. Gucken wir uns mal ein paar Schritte an. Wie geht der Beweis? Eindeutigkeit. Angenommen, man hat zwei Fortsetzungen, F1, F2, jeweils mit einem Strich drüber. Fortsetzungen von F. Definiert F1 und F2 quer auf D quer, die sollen stetig sein und F fortsetzen. Und dann schauen wir uns einen Punkt an aus D quer ohne D, sofern es überhaupt so einen gibt. Wenn es so ein A gibt, dann heißt das, ich kann das A durch eine Folge von Punkten AN, Element D, approximieren. Und die Stetigkeit der Fortsetzungen, die ergibt dann, was in der Mitte von Seite 330 steht, F1 quer von AN konvergiert gegen F1 quer von A. Die Funktionen F1 und F2 quer setzen aber F fort. Das heißt, wir haben die Gleichheit mit FAN in der Mitte. Und in der letzten Zeile steht F2 quer AN konvergiert gegen F2 quer von A. Alles zusammen impliziert F1 quer von A gleich F2 quer von A. A war ein beliebiger Punkt aus D quer ohne D. Für die Punkte A, die in D liegen, haben wir hier sowieso Gleichheit. Also, wenn wir fortsetzen können, dann in höchstens einer Weise. Wie kriegen wir eine Fortsetzung? Punkt 2 auf der Seite 330. Wir setzen an f quer, definiert auf d quer nach c, f quer a, f von a, wenn wir in der Menge d drin sind, dann wollen wir ja den Wert f haben. Und ansonsten für Punkte a, die in d quer ohne d liegen, nehmen wir f quer a als Limes z gegen a, f von z. So, und was zu tun bleibt, dass man so die Definition treffen kann, da steht in der letzten Zeile von Seite 330 mit der Cauchy-Bedingung die Existenz des Limes nachrechnen. Cauchy-Bedingung meint die Cauchy-Bedingung für die Existenz von Grenzwerten von Funktionen. Damit hat man den Satz bewiesen, dass man also im Falle einer gleichmäßig stetigen Funktion auf die ganze Menge d quer fortsetzen kann. Wenn der Definitionsbereich d kompakt ist, dann macht natürlich die Fortsetzungsfrage keinen Sinn, denn wir haben folgenden Satz, den habe ich vorgezogen, Satz 9, 16, 15 kommt hinterher. Die Menge d ist kompakt, genau dann, wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist. Das heißt, wenn der Definitionsbereich kompakt ist, dann ist d quer gleich d und somit das Fortsetzungsproblem sinnlos. Mit anderen Worten, Satz 9,16 schließt sozusagen eine Klasse von Mengen aus, für die man das Fortsetzungsproblem überhaupt studiert. Gucken wir uns kurz den Beweis an. Die Richtung von links nach rechts. Kompakte Menge d gegeben. Dann haben wir schon gezeigt, die Menge ist beschränkt. Wir müssen noch zeigen, der Abschluss von D ist auch gleich der Menge D, also D quer gleich D. Und nehmen dazu an, dass es nicht so ist. Das heißt, vorletzte Zeile auf Seite 331. D quer ist echte Obermenge von D. Wenn dem so ist, können wir einen Punkt A wählen in D quer ohne D und wissen nach der Definition von Häufungspunkten, dass es eine Folge gibt, AN in der Menge D, die gegen A konvergiert. Die Menge D ist kompakt. Definition von Kompaktheit: Es gibt eine Teilfolge AN', die ein Limes hat in der Menge D. Gemäß AN' konvergiert gegen A ist das aber ein Widerspruch, denn wir haben ja gesagt, dass unser Punkt A nicht zur Menge gehört. Die andere Richtung, wenn man weiß, die Menge ist beschränkt und abgeschlossen, dass sie dann kompakt ist, das ist klar mit Bolzano-Weierstrass. Jede Folge aus D hat eine in D konvergente Teilfolge und das ist ja eine Beschreibung der Kompaktheit. Und dass der Limes zu D gehört, folgt eben aus der vorausgesetzten Abgeschlossenheit der Menge D. Das als Intermezzo. Als weitere Bemerkung, auf kompaktem Definitionsbereich sind stetige Funktionen automatisch gleichmäßig stetig. Das heißt, einerseits, Fortsetzungsproblem macht keinen Sinn, wenn der Definitionsbereich kompakt ist. Andererseits ist für stetige Funktionen kompakter Definitionsbereich von Vorteil, da man dann in Satz 915 auf der Seite 332 unten formuliert, schon weiß, dass die Funktion gleichmäßig stetig ist. Gucken wir uns das noch gerade an. Beweis notiert als Übung im Selbstversuch. Man nimmt an, dass f nicht gleichmäßig stetig ist. Guckt sich die Definition der gleichmäßigen Stetigkeit an, negiert diese. Das heißt, es gibt ein Epsilon größer 0 und zu jedem Delta positiv findet man Punkte z und w in der Menge d, deren Abstand zwar kleiner ist als Delta, aber wo der Abstand der Bilder größer gleich Epsilon ist. Jetzt wählt man speziell Delta gleich 1 durch n, die Folge n, die Zahlen n durchlaufen die natürlichen Zahlen. Man bekommt Folgen znwn in d. Der Abstand zn-wn ist kleiner als 1 durch n, aber mit Stern markiert auf der Seite 333 Mitte. Der Abstand der Bilder ist größer Epsilon. Da d kompakt ist, gibt es eine Teilfolge zn' von zn und einen Punkt z0, sodass zn' gegen z0 geht. Zn0 gehört natürlich auch zur Menge d. Ja, offensichtlich gilt dann, wn' konvergiert auch gegen z0. Und die zweite Folgerung, beide Bildfolgen müssen gegen fz0 konvergieren, da f stetig ist. Die zweite Folgerung, die Nummer 2, führt offenbar auf einen Widerspruch zu dem, was wir angenommen haben, dass der Abstand der Bildwerte größer Epsilon ist für alle Indizes. Damit hat man einen Widerspruch zu der Ungleichung Stern und die gleichmäßige Stetigkeit von f ist bewiesen. Gut, damit ist dieser Abschnitt beendet und gehen wir über zu dem nächsten Paragraphen. Da geht es um spezielle Klassen reeller Funktionen. Damit sind jetzt nicht spezielle Funktionen gemeint, sondern spezielle Klassen, soll heißen Klassen von Funktionen, die ein gewisses Verhalten zeigen. Monotonie von Funktionen mit reellem Definitionsbereich und reellen Werten sollte Ihnen noch in Erinnerung sein. Monotone Funktionen müssen nicht stetig sein, sie können durchaus unstetig sein. Denken Sie an die Funktion auf R definiert, für negative Zahlen 0, für positive Zahlen 1. Die Funktion wächst monoton, sie hat aber einen Sprung an der Stelle 0. Was man aber in dem Beispiel sehr schön sieht, monotone Funktionen haben einseitige Grenzwerte. Der Begriff des einseitigen Grenzwertes wird in der Definition 10.1 festgelegt. Wir nehmen eine Funktion f, definiert auf dem offenen Intervall Alpha, Beta, mit reellen Werten. Und wir lassen sogar zu, die Grenzen Alpha dürfen und Beta dürfen uneinig sein. Mit anderen Worten, unsere Funktion f kann auf ganz R oder auf den negativen reellen Zahlen definiert sein oder wirklich auf einem beschränkten Intervall. Teil A der Definition, man wähle irgendeinen Punkt x0 aus dem offenen Intervall und setzt fx0 minus fx0 plus einseitige Grenzwerte. Und Sie sehen, was passiert in dem eingerahmten Kasten auf der Seite 334 unten. Der Limes wird jetzt gebildet, jeweils nur, wenn man sich von einer Seite annähert. Das heißt, man schränkt im ersten Fall ein die Funktion auf das Intervall Alpha x0. Das heißt, man nähert sich von unten, deshalb das Minuszeichen. Im zweiten Fall bildet man den Limes x gegen x0 der Funktion f eingeschränkt auf das Intervall x0 Beta. Es werden also nur Zahlen größer x0 eingesetzt. Und das heißt, der Limes wird mit dem Pluszeichen versehen an der Stelle x0. Man nähert sich von oben. Natürlich, die Limiten sollten auf der rechten Seite sollten existieren. Was auch möglich ist, notiert als letzte Bemerkung auf der Seite 334, man kann das Ganze auch definieren für den Fall, dass x0 nicht zum Definitionsbereich gehört, indem man die Ausdrücke auf der rechten Seite derselben interpretiert und definiert. Andere Schreibweisen auf der Seite 325, die sind nicht so wichtig, findet man ab und zu Bemerkung 1. Anstelle des Minuszeichens schreibt man Limes x Fall nach oben gegen x0. Bedeutet eben, dass man sich von unten annähert. Oder anstelle des Pluszeichens Limes x Fall nach unten. Man läuft von oben gegen den Wert x0. Die Nummer 2. Limes der Funktion existiert genau dann, wenn beide einseitigen Limiten existieren und gleich sind. Nummer 3 ist eine Notation. Die Nummer 3 sagt, x ist eine Sprungstelle, wenn die einseitigen Limiten zwar existieren, aber voneinander verschieden sind. Gut, im ersten Teil haben wir uns sozusagen bei der Definition Teil A auf den Fall zurückgezogen, wenn Sie nochmal zurückblättern auf die Seite 334, dass die Stelle x0, wo der Limes zu bilden ist, im Intervall Alpha Beta liegt. Jetzt geht die Definition weiter mit Teil B, Seite 335 unten. Wir nehmen mal an, die obere Intervallgrenze ist plus unendlich. Die Definition liegt auf der Hand. Wir sagen Limes x gegen unendlich, f von x existiert in den reellen Zahlen. Per Definition genau dann, für jede Folge xn aus dem Intervall Alpha unendlich, die selbst gegen unendlich strebt, existiert der Limes n gegen unendlich fxn in R und ist natürlich unabhängig von der speziellen Folge. Ein Beispiel ist aufgeschrieben auf der Seite 336 im oberen Drittel, der Limes 1 durch x von 1 durch x bei x gegen unendlich, dieser Limes ist natürlich 0. Das Intervall Alpha Beta, das man hier zugrunde legt, ist das Intervall von 0 bis unendlich. Teil C der Definition, dual zu Teil A. Man nehme Alpha gleich minus unendlich und schreibt Limes f von x, x gegen minus unendlich existiert in R. Ja, das können Sie jetzt selbst ergänzen, genau dann. Man betrachtet Folgen, die gegen minus unendlich laufen und guckt sich f von xn an mit der Forderung, der Limes existiert und ist unabhängig von der speziellen Folge. Teil D. Da möchte man auch uneinliche Grenzwerte zulassen. Das heißt, in Teil D betrachten wir einen Punkt x0 im Intervall Alpha Beta, wobei Alpha minus unendlich sein darf und Beta plus unendlich. Das hatten wir ja vorher gesagt. Alpha und Beta dürfen auch uneinlich sein. Mit anderen Worten, jetzt ist es zugelassen, dass x0 plus oder minus unendlich ist. Dann schreibt man allgemein, Limes x geht gegen x0, f von x gleich plus oder minus unendlich. Man nennt das einen uneinlichen Limes. Genau dann erinnern Sie sich an den Begriff der bestimmten Divergenz, den wir verfolgen hatten. fxn geht gegen plus oder minus unendlich für jede Folge xn im Intervall, offenen Intervall Alpha Beta, xn geht gegen x0. Also das plus oder minus unendlich ist nicht als Alternative gemeint, dass man für eine Folge plus hat und für die andere minus, sondern natürlich durchgehend für jede Folge dasselbe Verhalten. Also das ist völlig konsistent mit dem, was man vorher im Falle der bestimmten Divergenz oder uneinlichen Konvergenz für Folgen schon kannte. Teil D haben wir gemacht, dass die Grenzen, dass x0 plus oder minus unendlich ist. Ganz unten gibt es noch einen Teil E. Da kann man jetzt nochmal alles kombinieren. Man nimmt x0 aus dem offenen Intervall Alpha Beta und definiert zum Abschluss auf der Seite 337 oben ja, einseitige uneinliche Grenzwerte. Zum Beispiel, man nähert sich von unten dem x0 an und sagt dann, was Limes von unten gegen x0 f von x gleich plus oder minus unendlich sein soll. Entsprechend Limes von oben gegen x0 f von x gleich plus oder minus unendlich. Dabei ist es natürlich auch möglich, das x0 wieder aus dem Definitionsbereich zu entfernen. Also x muss nicht unbedingt zum Definitionsbereich von f gehören. Zum Schluss noch ein paar Beispiele. Das erste Beispiel f von r nach r. Die Funktion 1 durch x für x kleiner 0, e hoch x für x größer gleich 0. Wie ist es da? Der Limes, wenn man von unten gegen 0 läuft, x von unten gegen 0 f von x, ist offensichtlich minus unendlich. Wenn man von oben gegen die 0 läuft, dann hat man das e hoch x zu diskutieren. X gegen 0 bedeutet dann, der Limes f von x ist 1. Der Limes x gegen minus unendlich f von x bedeutet, der Zweig 1 durch x ist zuständig. Limes ist also 0. Limes x gegen unendlich f von x im Falle x von unten gegen unendlich bekommt man plus unendlich als Grenzwert durch die Funktion e hoch x. Der Limes x gegen 1, egal aus welcher Richtung von fx, ist e. Und ja, noch ein anderes Beispiel, Limes x gegen unendlich, a cos x, Pi halbe. Dann lässt man in der letzten Zeile x von oben gegen 0 laufen, schaut sich x durch x Betrag an, bekommt als Limes 1 und als allerletztes x von unten gegen 0, x durch x Betrag gleich minus 1. So viel zu diesem Thema. Weitere Beispiele gibt es mit Sicherheit dann noch in der entsprechenden Übung.